Herzlich willkommen zum Lesenswertgespräch auf SWR Kultur. Ich bin Alexander Wasner. Wir sind heute Gast im gut besuchten Saal des Artmuseums Bahnhof Rolandseck in Remagen. Und bei mir sitzt die Schriftstellerin Katharina Hagener mit ihrem neuen Roman Flusslinien. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, Herr Wasner.
Katharina Hagener ist Literaturwissenschaftlerin. Sie erstellt famose Daumenkinos über James Joyce, über den sie promoviert hat, und gleichzeitig ist sie Schriftstellerin. Ihr sehr erfolgreiches Debüt, Der Geschmack von Apfelkernen, ist eines der erfolgreichsten Bücher in Deutschland gewesen in den letzten Jahrzehnten. Flusslinien, jetzt, erzählt von drei Menschen an 12 Tagen, die sie verändern werden. Flusslinien und Veränderung, ich habe das nochmal so überlegt, man steigt nicht zweimal in denselben Fluss, alles fließt, der Fluss steht für Veränderung. Wir sind hier direkt im Bahnhof Rolandseck, wir gucken direkt auf den Rhein, der eigentlich, also heute wenig Wasser führt, aber immer irgendwie doch gleich aussieht. Wieso ist Fluss immer irgendwas, was sich verändern?
Also Heraklit findet...
ja, fangen wir direkt ganz oben an.
Genau. Aber es ist tatsächlich ja so, dass die Moleküle, wenn wir einmal in den Fluss steigen, wirklich andere sind und dass der Fluss immer in Bewegung ist, dass es wirklich dieses eine Moment, dieses eine Schlückchen Wasser, dieses H2O-Molekül wird es nie wieder geben, nicht so. Und von daher ist es eben einfach so ein wunderbares Bild für Dinge, die gleich bleiben und doch in sich immer verändern. Es gibt Strömungen, es gibt Untiefen, es gibt mal mehr, mal weniger Wasser. Der Fluss ist immer in Bewegung, hört nie auf.
Aber das ist spannend, oder? Dass dieses auf der einen Seite gleich bleiben und auf der anderen Seite immer was anderes sein.
Naja, wir sind Menschen, so ist das Leben. Also wir wollen jetzt nicht ganz platt werden und Flüsse und Leben und der Fluss des Lebens, aber... Am Ende ist das auch, wie unser Leben auch funktioniert. Es hat ja auch was Lineares. Das ist ja schon im Titel drin, jetzt auch bei mir, diese Linearität.
Flusslinien.
Genau. Und auch die Linearität der Sprache, die Linearität unseres Lebens, die aber irgendwie auch wild kontrastreich gegenüber unserer Realität ist, die ja irgendwie simultan und alles immer auf einmal und gleichzeitig ist und eben das Gegenteil von linear.
Ihre Heldin? Ist 102 Jahre alt. Ist das schwierig, sich in die hineinzuversetzen? Oder ist es gerade notwendig, weil man will ja auch was schon immer ist, was Ewiges und irgendwas, was sich trotzdem noch verändert?
Also es ist nicht schwieriger, als sich zum Beispiel in einen Mann reinzuversetzen oder so. Von daher ist es leicht. Aber das ist nun einfach mal unsere Arbeit. Das ist das, was wir tun. Und ich glaube, dass wie Schauspieler sich auch in Richard III. Hineinversetzen können sich auch Schreibende in alles und jeden hineinversetzen. Ich glaube nicht, dass es schwieriger ist. Manchmal ist es sogar einfacher, wenn eine Figur ein bisschen weiter weg ist an der eigenen Person. Sonst fängt man an, zu sehr über sich selbst nachzudenken und zu sehr das in seine Bücher zu schreiben, was man der Welt schon immer mal sagen wollte, wovor man sich wirklich hüten sollte. Von daher ist es eigentlich leichter, jemanden zu haben, der ein bisschen weiter weg ist.
Ich hatte beim Lesen so ein bisschen das Gefühl, dass es wie eine utopische Figur für sie ist. Nämlich in dem Punkt, dass wenn die 102 wird und trotzdem viel von Katharina Hagener hat, dass es natürlich irgendwie auch ein bisschen Hoffnung für die Autorin bedeutet. Und gleichzeitig auch, das ist ja eine unheimlich kluge und gewitzte Frau. Also so möchte man ja gerne in dem Alter sein, oder?
Ja, also es ist die Möglichkeit einer Utopie, vielleicht.
Ich würde sagen, lesen Sie doch mal bitte die ersten paar Zeilen, wo man schon einige Themen angerissen findet, die im Roman dann eine große Rolle spielen.
Margret. Sie hat gehört, es gibt eine Sprache, die hat ein Wort für jene Stille, die eintritt, nachdem der Besuch gegangen ist. Arthur hat ihr davon erzählt. Wer sonst? Er sitzt vorne und fährt sie wie fast jeden Tag das kurze Stück zum römischen Garten. Vielleicht gibt es auch eine Sprache mit einem Wort für die Stille, nachdem man ausgeatmet hat. Oder für die Stille, nachdem eine Geschichte zu Ende ist. Oder bevor sie beginnt.
Also das hat mich so begeistert beim ersten Lesen. Eine Stille, die beginnt, wenn der Besuch gegangen ist. Wie kommt man denn auf so einen Satz?
Ich habe es wirklich gehört. Ich habe wirklich gehört, es gibt eine Sprache, die hat ein Wort für die Stille, nachdem der Besuch gegangen ist. Also es ist einfach...
Es kann auch, glaube ich, jeder im Saal sofort etwas damit anfangen. Mhm. Also jeder weiß sofort, ach, das ist diese Art der Stille.
Und ich finde es auch so lustig, dass ich davon gehört habe. Also von dieser Stille habe ich gehört und ich habe dann versucht, diese Stille zu finden. Und ich habe sie aber nicht gefunden. Ich habe auf diese Weise, ich habe mir Bücher gekauft über verlorene Wörter, über Wörter, die es nur in bestimmten Sprachen gibt. Ich habe auch zum ersten Mal tatsächlich für dieses Buch dann die künstliche Intelligenz bemüht, um zu sagen, ja, weil ich wissen wollte, ob es diese Sprache gibt. Ich hatte das Gefühl, es muss eine Sprache geben, die ein Wort hat für die Stille, nachdem der Besuch gegangen ist. Und ich wollte das checken. Und dann habe ich gefragt. Und dann haben die gesagt, nein, aber es gibt sowas Ähnliches im Japanischen. Und dann habe ich gesagt, ah ja, kann ich mal die Quelle haben? Und dann haben sie mir eine Quelle genannt. Dann habe ich mir sofort dieses Buch gekauft von einem japanischen Designer, der auch schon gestorben ist. Und habe es von vorne bis hinten durchgelesen. Es war kein besonders dünnes Buch. Und es stand aber nichts darüber drin, über diese Stille. Es gab eine große Stille, auch nachdem das Buch beendet war. Und dann bin ich noch mal wieder zur künstlichen Intelligenz gegangen und habe gesagt, bitte, bitte,
Bau diese mir Quelle das Wort stimmt doch. Nicht.
Genau, und dann sagte sie, ah ja, kann sein, dass es doch nicht da drin steht. Such doch mal in diesem Buch. Und dann habe ich jetzt einfach gesagt, ich lasse es und vielleicht gibt es sie und vielleicht hat jemand anders auch davon gehört.
Dieses Wort, die Sprache, da fühlt sich dann hinterher jemand zuständig, der ist jetzt auch in den ersten Zeilen schon genannt, nämlich Arthur. Mhm.
Genau.
Arthur erfindet Sprachen.
Das ist sein Beruf oder seine Berufung. Im Moment ist er nur Fahrer und fährt die Alten aus dem Seniorenresidenz zur Dialyse oder zu den Orten, an denen sie gerne sein möchte. Aber eigentlich in seinem wahren Leben erfindet er Sprachen, Conlangs, also es gibt wirklich Leute, die für Computerspielfiguren zum Beispiel oder für Fantasy-Filmfiguren Sprachen entwickeln. Tatsächlich Sprachen, neue Sprachen, die es noch nicht gibt. Das bekannteste Beispiel ist natürlich Tolkien mit seinem Elbisch oder mit den Orksprachen. Die werden ja auch untertitelt. Also die gibt's wirklich, diese Sprachen. Und es gibt Menschen, die erfinden, Conlang-Erfinder. Und über einen Conlang-Erfinder wollte ich schon seit Jahren mal schreiben. Und endlich durfte
Warum? Ich. Warum? Weil Sprachen einfach so ihr Thema sind,
ja,
oder?
Und ich finde es auch wirklich, es ist, glaube ich, auch ein großes Bedürfnis in den Menschen, also in mir, aber vielleicht auch in anderen, wirklich mal so eine Sprache von Null zu erfinden oder einfach diese Sehnsucht nach einer Sprache, nach einer neuen Sprache, die auch noch sowas wie so eine Unschuld hat, in der noch nichts Böses gemacht wurde oder die noch nicht irgendwie, ich weiß auch nicht, also irgendeine Sprache vor Babel oder so.
Ist das so ein Glaube, dass das auch eine Welt ist, die man dann in dem Moment schafft?
Also ich glaube schon, es hat bestimmt irgendwas Narzisstisches, so. Ganz sicher, aber ich finde es auch interessant, dass die Sprachentstehung, also auch im Alten Testament, ist ja auch ein Akt der Hybris. Ja, also der Turmbau zu Babel war ja eine Vermessenheit, diesen hohen Turm zu bauen. Und daraufhin wurde er zerstört und daraufhin entstanden die fremden Sprachen. Als wäre Sprache, hätte schon immer irgendwie auch so einen Moment von Unschuldsverlust in sich. Das finde ich schon sehr reizvoll.
Es gibt ja auch der erste Satz der Bibel, am Anfang war das Wort.
Jein.
Bitte?
Naja, Arthur sagt ja, am Anfang muss ja das Schweigen gewesen sein, in das das Wort hineingesprochen wird. Und das Schweigen wiederum spielt ja eine wichtige Rolle und verhält sich meiner Meinung nach ja zum Wort wie das Vergessen zum Erinnern und die Pause zur Musik.
Die Stille. Das Schweigen, das ist tatsächlich sehr wichtig in dem Buch, aber gleichzeitig kann ein Buch ja nicht still sein.
Genau, das ist das, womit wir immer ringen. Aber trotzdem ist die Löschtaste am wichtigsten beim Schreiben.
Es gibt jetzt noch eine dritte Hauptfigur, das ist die Luzi, die Enkelin.
Luzi ist die Enkelin von Margret. Sie ist 18 und hat sich gerade von der Schule abgemeldet, weil sie 18 ist. Und ihr Vater lebt in Australien, ihre Mutter in Hamburg. Sie hat in Australien, wo sie zur Schule gegangen ist, ein traumatisches Erlebnis erfahren müssen. Sie hat sexuelle Gewalt erfahren. Das ist zwar schon ein bisschen her, aber beim Zurückkommen merkt sie, dass man nicht so einfach mit so einer Erfahrung abschließen kann, dass es auch Dinge gibt, mit denen andere Leute, deine Umgebung, nicht wirklich gut umgehen können und dass auch Gewalt immer wieder neue Gewalt generiert. Sie hat die Nase voll, sie ist außerdem Künstlerin, Tattoo-Artist.
Hat sich das selbst beigebracht?
Hat sich es selbst beigebracht, wie eigentlich alle Tattoo-Artists. Also es ist ja noch kein Lehrberuf, obwohl dafür auch gekämpft wird. Ihre Großmutter bietet sich an, dass sie an ihr ein großes Kunstwerk, ein großes Tattoo-Kunstwerk vollenden kann.
Mit dem Argument, wenn es schief geht, wäre es ja nicht für lange.
Genau, erst ist Luzi natürlich geschockt und sagt irgendwie, das ist für immer. Und dann ist aber ihre Großmutter sehr entspannt, was ihr für immer angeht.
Wobei sie das anscheinend ja auch sehr gut macht. Und dann gibt es noch eine versteckte vierte Hauptfigur. Das ist Else Hoffer.
Else Hoffer ist, zum ersten Mal habe ich auch in einem Roman wirklich eine dezidiert historische Figur integriert. Und das ist Else Hoffer, die Gestalterin des Römischen Gartens in Hamburg, der früher zu dem Privatgarten der Warburgs gehörte. Aber nach dem Krieg hat Erich Warburg, nachdem er aus dem Exil zurückkam, den Garten der Stadt geschenkt. Mit der Auflage, dass sie den Garten wieder so hinbekommen sollen, wie Else Hoffer ihn damals gestaltet hat, was die Stadt nicht wirklich geschafft hat, aber doch immer noch ein besonderer Ort ist. Vielleicht ist es sogar ein relativ unbekannter Ort.
Auf YouTube wird er als Geheimtipp verhandelt.
Ja, wenn man irgendwie Geheimtipp. Also es ist einfach steil. Man läuft unten am Eingang, also relativ oft vorbei. Also auch ich muss immer gucken, dass ich nicht vorbeilaufe. Und ich glaube, er ist gerade so ein Hauch zu unspektakulär, um jetzt so ein super Touristenmagnet zu sein. Ja. Also es ist eher irgendwie mehr so ein Stück Rasen und dann gibt es ein paar Stauden, ein bisschen an so einer Mauer und dann ist dann eben noch dieses Naturtheater und diese große Hecke, aber viel mehr ist es nicht. Und von daher ist es noch nicht so in dem Bewusstsein aller Touristen angekommen. Und es ist auch relativ weit draußen und man muss wirklich ziemlich lange laufen, um dahin zu kommen. Und mit dem Auto kommt man auch nicht richtig ran.
Aber Margret lässt sich von Arthur da immer hinfahren.
Genau.
Wollen wir noch was hören?
Ja, genau. Ich lese einfach noch ein bisschen von der Stelle weiter, bei der ich gerade aufgehört habe, mit der Stille, nachdem eine Geschichte zu Ende ist oder bevor sie beginnt. Als Luzi eben ging, hat sie die Tür zu Margrets Zimmer lautlos zugezogen. Jedenfalls konnte Margret kein Geräusch vernehmen. Wie es wohl sein wird, wenn sie gar nichts mehr hört. Eine weite Stille wie in einer leeren Kathedrale oder eng und muffig wie der fensterlose Hauswirtschaftsraum, in den sich Frau Lange letzte Woche zurückzog, um in Ruhe zu sterben, wie sie ihnen hinterher erklärte. Oder wird am Ende doch die ganze Zeit irgendetwas brummen, rauschen oder fiepen, so wie jetzt gerade? Fast taub, hat die Ärztin gesagt. Doch in Wirklichkeit kommt es ihr so vor, als hörte sie mehr als früher, wenngleich gedämpfter. Nicht nur das, was gesprochen wird, sondern auch alle gemurmelten Selbstgespräche und Stoßgebete, alle Seufzer und unterdrückten Schreie, alle irgendwann einmal geäußerten Wünsche und Verwünschungen, ihre eigenen eingeschlossen. Alles, was im Hellen weggeredet und im Schlaf ausgeplaudert wird, gelüftete und ungelüftete Geheimnisse, alle Schichten aller Geschichten. So viel auf einmal rauscht bisweilen auf sie ein, dass sie die einzelnen Stimmen nicht auseinanderhalten kann und erst recht nicht mitbekommt, wenn jemand das Wort an sie richtet. Irgendwann jedoch, bald wahrscheinlich, wird die ganz große Stille eintreten. Fast kann sie sie schon hören. Natürlich hat sie Angst, doch sie ist auch gespannt. Außerdem ist es besser, die Stille der Schattenwelt kommt, bevor Margret anfängt, sich zu wiederholen. Es gibt aber noch so viel zu sagen. Der Tod liebt Geschichten. Er wird sich auch diese noch anhören wollen, sie ist sich sicher. Sie hat winzige, fleischfarbene Hörgeräte, die aussehen wie jene kleinen rosa Gummischweinchen, von denen manchmal eines in Friedas Eis war. Sie steckten ganz unten in dem silbernen Eiskelch, der so spitz zulief, dass man den Stiel des langen Eislöffels nehmen musste, um das verkantete Gummitierchen herauszuhebeln. Oft kam es aber auch schon mit lautem Schlürfen und leichtem Kippen heraus. Wenn sie Frieda dann streng ansah, behauptete er, man müsse selbst zu einem Ferkel werden, um das Schweinchen zu gewinnen. Großer Glücksbecher, so hieß das Eis. Es war riesig und rosarot, Erdbeer, Himbeer und Früchte des Waldes. Die Sahnehaube lief oben spitz zu wie ein barocker Kirchturm, aber mit scharfen Graten, von denen die Himbeersoße zäh herabtroff. Man konnte jedoch nie sicher sein, ob ein Schweinchen drin war oder nicht. Glück musste man haben. Sie sieht, wie Arthur den Kopf hebt und sich im Rückspiegel mustert. Anscheinend hat sie das gerade laut gesagt. Ja, Glück, sagt sie noch einmal mit Nachdruck. Arthur schweigt, der Bus fährt etwas über Schritttempo. Wenn sie ihre Hörgeräte einsetzt oder herausholt, merkt sie besonders deutlich, wie stark ihre Hände zittern und Arthrose hat sie auch in den Fingern. Oder ist es Arthritis? Sie wird den Unterschied nie lernen. Meistens braucht sie mehrere Anläufe, um die Schweinchen in die Ohren zu stecken. Die Dinger sind klein, aber zum Glück nicht glatt. Sie fühlen sich eher an wie Radiergummis. Vor ein paar Jahren hatte Luzi eine Phase, da musste sie alles, was sie gezeichnet hatte, wieder wegradieren. Der Sinn ihrer Bleistiftzeichnungen schien einzig in der Herstellung winziger, grauer Gummiwürstchen zu liegen. Würstchen aus eingerollten Fehlentscheidungen. Inzwischen radiert sie gar nicht mehr. Sie zeichnet und zeichnet und wenn es ihr nicht gefällt, legt sie das Blatt zur Seite und nimmt sich ein neues. Margret erinnert sich an ein Duftradiergummi, an dem sie immer schnupperte, wenn Luzi früher bei ihr im Zimmer Hausaufgaben machte. Es sah aus wie ein Schnitz Wassermelone, grün und pink, roch aber nach Honigmelone. Mit dem Obst sind sie hier sparsam. Wassermelone gibt es nie, immer nur Bananen, Äpfel oder Birnen. Mit Obst, das beige ist, kann man nicht kleckern. Das warme beige Essen hinterlässt kaum Flecken auf dem Tischtuch. Nudeln mit Käsesoße, Hühnerfrikassee in Königinnenpastete, Dampfnudeln, Milchreis, Kartoffelbrei, Serviettenknödel. Jeden Nachmittag kann man hier Kuchen bekommen, der ist auch beige. Zitronenrolle, Käsetorte, Butterkuchen, Windbeutel, Streuselkuchen, ihre Zimmerwände sind beige und ihre Hörgeräte sind auch beige, rosa-beige. Sie muss sich das Ohr vor dem Einsetzen zuerst mit Spucke betupfen, damit die Schweinchen gut in der Muschel haften. Das mit der Spucke ist ein bisschen eklig, macht aber Spaß. Alt sein ist oft wie Kind sein, ohne dabei noch irgendwen zu entzücken. Hören kann sie mit den Dingern eigentlich nicht. Sie versteht nur besser, was man ihr sagt. Wenn sie hingegen etwas hören möchte, wenn sie eine Stimme wirklich wahrnehmen will, ihren Klang, ihre Farbe, wie sie sich anfühlt, was in ihr schwingt und was gerade nicht schwingt, festsitzt, hart ist, sich verweigert, muss sie die rosa Schweinchen wieder herauspulen. Sie legt sie dann in eine kleine Plastikdose mit zwei perfekten Ausbuchtungen. Die Dose muss mit Strom versorgt werden, wie ein sehr kleiner Brutkasten. Aus Luzis Stimme erfährt sie mehr als aus ihren Worten. Wenn sie kommt, steckt sich Margret erst die Schweinchen hinein, damit sie alles Notwendige in Erfahrung bringen kann. Und dann nimmt sie sie heraus und horcht auf das, was Luzi alles nicht erzählt. Natürlich kann sie nicht hören, was genau sie ihr verschweigt. Sie bekommt aber besser mit, an welcher Stelle sie etwas verschweigt. Wenn etwas nicht stimmt, schwingt die Stimme nicht, macht sich klein und starr wie ein Tier im Versteck. Heute Abend geht sie mit Luzi ins Konzert. Es spielt das Heimorchester, die stillen Wasser. Es ist erst das zweite Konzert, man muss sich früh anmelden, die Plätze sind begehrt. Cornelius hat es gegründet und dirigiert auch. Vielleicht kann sie nach dem Konzert noch einmal mit Luzi reden. Sie merkt, dass sie seufzt und vielleicht hat sie noch den Kopf geschüttelt, denn Arthur schaut sie im Rückspiegel an und fragt, ob sie noch etwas brauche. Sie schüttelt noch einmal den Kopf und Arthur sagt, sie könne wirklich sehr laut mit dem Nacken knacken, aber jetzt wisse er es auch und deshalb könne sie ruhig wieder damit aufhören. Immer wenn er das Gefühl hat, sie braucht Aufmunterung, fängt er an mit seinen geriatrischen Betrachtungen. Da machen sich die Leute ihr Leben lang jünger, als sie sind. Aber ab 75 runden alle plötzlich auf, fordern ungläubiges Erstaunen ein und lassen sich für ihr Aussehen mehr feiern als zu der Zeit, als sie tatsächlich hübsch waren. Warum? Sie muss lächeln. Es ist eine Leistung, nicht tot zu sein. Arthur tut, als habe er sie nicht gehört, schaut auf die Straße, während er weiter murmelt. Mündige Erwachsene vertuschen den Verfall ihres Körpers. Aber im Altersheim, in der Seniorenresidenz, geht es zu wie bei einer Siechen-Olympiade. Wessen Blutdruck ist am höchsten, wessen Knochen knacken am lautesten, wessen Inkontinenzeinlagen schwiegen am schwersten. Margret lacht und prustet dabei aus Versehen gegen die Kopfstütze vor ihr. Sehen Sie, genau das meine ich, sagt Arthur angewidert und reicht ihr einen Lappen nach hinten. Arthur zum Lachen oder wenigstens zum Entrunzeln seiner Stirn zu bringen, ist für Margret eine Art Sport. Wenngleich es meistens damit endet, dass sie lacht, er aber nicht. Auf dem Wochenplan für montags um 11 steht Gehirnjogging. Doch Margret kann natürlich nicht zu etwas gehen, was so heißt. Wahrscheinlich ist es gar nicht so schlimm, wie es klingt. Sie machen Ratespiele und lösen Sudokus. Als Arthur ganz neu war, fragte sie ihn gleich montags morgens, ob er sie zum Römischen Garten fahren könne. Er schaut sie kurz an und sagt gedehnt, ja, aber da steht doch Gehirnjogging auf dem Plan. Sie klopfte ihm auf dem Rücken und sagte, dass das eine gute Idee sei und dass er gar nicht früh genug damit anfangen könne. Sie selbst würde in der Zeit dann das Auto nehmen. Dabei hielt sie die Hand auf, damit er den Autoschlüssel hineinlegen konnte. Da nahm er ihre Hand in beide Hände, schüttelte sie feierlich und versicherte ihr, er stehe ihr am Montagmorgen und an jedem anderen Morgen zu Diensten. Hier im Haus nehmen sie jeden Witz mit, den sie kriegen können. Es ist durchaus so, wie Arthur sagt. Alte Leute lachen wirklich über jeden Scheiß. Sie lachen eben, weil sie es können. Sie lachen, um sich selbst zu beweisen, dass sie gerade nicht heulen, niemandem etwas vorjammern und nicht tot sind. Sie lachen auch, weil sie andere Bewohner, deren Witze zugegeben oft, nun ja, beschissen sind, aufmuntern wollen. Margret muss sich überwinden, Wörter wie Scheiß und beschissen zu denken, aber es geht immer besser. Ihre Mutter Johanne fand es entsetzlich, wenn eine junge Frau fluchte. Aber Margret ist eben keine junge Frau mehr. Wann bitte soll sie fluchen, wenn nicht jetzt? Arthur ist noch jung, ein Baby. Er ist ihr Fahrer und er ist entzückend. Er weiß viel und fragt viel, das ist selten, vor allem bei jungen Männern. Bei älteren Männern ist es nicht einmal selten, denn da gibt es so etwas gar nicht. Wenn sie viel wissen, wollen sie nichts von dem wissen, was sie weiß, sondern lieber darlegen, was sie wissen, unabhängig davon, ob sie es vielleicht selbst auch weiß. Wenn sie jedoch nicht viel wissen, fragen sie einen erst recht nicht. Margret wird müde, wenn sie noch länger darüber nachdenkt. Arthur fährt sie jeden Tag an der Elbe entlang, am Campingplatz vorbei und an einer Handvoll Villen, fast alle neu oder neureich. Ob jemand neureich ist, erkennt Margret an diesen lackierten Dachziegeln, die aussehen, als seien sie immer nass. Unterhalb des Römischen Gartens parkt Arthur mit einer Sondergenehmigung für Krankentransporte, die an der Windschutzscheibe klebt. Obwohl sie nicht krank ist, sondern nur alt. Alt sei bloß ein anderes Wort für gebrechlich, sagt Arthur, während er den Minibus möglichst nah an den Elbhang stellt. Und ein Gebrechen sei eine Krankheit. Mit einem Ruck zieht er die Handbremse des kleinen Busses nach oben, als könnte er so die Reißfestigkeit seiner Argumentationskette prüfen. Er steigt aus, hilft ihr aus dem Wagen und begleitet sie den steilen Weg hinauf. Sie hat eine Gehhilfe, aber die nützt nichts auf den Treppenstufen, im Gegenteil. Deshalb nimmt Arthur den Rollator in die rechte Hand, sie hakt sich bei ihm unter und hält sich mit der linken Hand am Geländer fest und so gehen sie langsam hinauf. Der Weg ist lang und steil und in seiner Mitte wechselt das Geländer die Seiten. Sie bleiben stehen, jeden Tag an derselben Stelle. Arthur nimmt die Gehhilfe in die linke. Sie hakt sich wieder an seinem anderen Arm unter und hält sich rechts am Geländer fest. Es ist ein mühsamer Aufstieg. Oben angelangt tut Arthur so, als brauche er eine Verschnaufpause, weil er sieht, dass sie eine braucht. Er gibt vor, kurzatmig zu sein, wischt sich mit einer großen Bewegung den Schweiß ab und fragt, ob sie den Alten im Heim Wackersteine zu essen gäben. Sie würde ja von Tag zu Tag schwerer. Er gibt ihr die Gehhilfe zurück, die er Rollatur nennt, mit R und U, weil sie ihn, wie er behauptet, an ihn selbst erinnert. Mitleidig tätschelt er die Sitzfläche des Rollators und raunt ihm zu, er müsse jetzt ganz stark sein, denn jetzt sei die dicke Alte wieder dran. Dabei zeigt er mit dem Kinn auf Margret und setzt eine sorgenvolle Miene auf. Sie muss jedes Mal laut lachen, aber er schüttelt nur resigniert den Kopf und sagt, ihr Alten lacht echt über jeden Scheiß. Beim letzten Mal sagte sie ihm, sie würde nur deshalb über seine Witze lachen, weil sie ihre Hörgeräte nicht drin habe. Da lächelte er kurz und schief und sie hatte gleich das Gefühl, etwas Großes und Bedeutendes vollbracht zu haben. Sie schaut sich um. Rechts geht es in den schmalen römischen Garten hinein. Eigentlich ist er nur noch eine grüne Rasenterrasse, zur Flussseite hin begrenzt von einer großen Girlandenhecke. Aber wenn man hier oben länger verweilt, fällt das Auge bald auf steinerne Treppen, blühende Mauern, vereinzelte Bäume und ein altes Seerosenbecken ohne Wasser. Und dann der weite Blick über die Elbe, die Flussinseln und dahinter das andere Ufer. Der Himmel ist weit und die Wolken sind nah. Bevor Arthur Margret im römischen Garten allein lässt, versichert er ihr, dass er in einer Stunde zurück sei. Er wünscht ihr Glück und sie bedankt sich. Arthur verrät ihr nicht, wohin er geht, aber Luzi hat berichtet, sie sehe ihn oft unten am Strand, wo er mit einem Metalldetektor und Kopfhörern langsam über den Sand gehe und nach vergrabenen Münzen oder anderen Schätzen suche. Sie hätte nicht vermutet, dass er ein solches Hobby hat, dass er überhaupt ein Hobby hat. Luzi sagt, Typen mit Metalldetektoren hätten immer einen Bart und kein Leben. Arthur hat keinen Bart, aber hat er ein Leben? Am besten, sie fragt ihn das bei Gelegenheit. Er ist ja kein schweigsamer Mensch, aber verschwiegen, das schon.
Ich finde diesen Arthur ganz großartig.
Ja, ich auch. Aber vorgestern hatte ich eine Lesung und da sagte der Moderator, ist Arthur wirklich in Ordnung? Und ich war auch ganz erstaunt, weil ich mag ihn, aber ich mag alle meine Figuren. Ich muss alle meine Figuren mögen. Ich kann ja nicht sagen, oh nein, er schon wieder.
Sie müssen ihn ja manchmal auch einiges zumuten, aber in dem Roman, finde ich, geht's. Das ist...
Was meinen Sie, geht's?
Nein, die sind alle... Also der Arthur ist ja so ein freundlicher Mensch und so ein rücksichtsvoller, aufmerksamer Charakter jetzt in dieser Szene. Und man merkt dann, dass er natürlich diverse Päckchen zu tragen hat. Aber er hat auch aus diesem Päckchen tragen offensichtlich was mitgenommen.
Ja, alle Figuren in dem Roman sind auch versehrt. Das war mir auch wichtig, also dass sie in ihrer Versehrtheit auch einander haben, ohne sich aber alles sagen zu müssen, sondern dass es wirklich nur auch so kleine Begegnungen gibt, die aber trotzdem ermutigend oder stärkend sein können, dass man gar nicht sich so ausbreiten muss.
Das ist immer das Schweigen, also dieses Schweigsame, dieses Ding zwischen den Zeilen. Also ganz oft sagt Sprache auch etwas, obwohl man über was ganz anderes redet. Und man sagt ja schon was, wenn man sein Hörgerät Schweinchen nennt in dem Augenblick, weil man sie irgendwie verniedlicht oder irgendwie freundlich gestaltet.
Ja, oder auch als Teil irgendwie, vielleicht auch enttechnisiert oder sowas.
Ja, Sprache kann viel irgendwie, oder?
Also stimmt. Na gut, also wem sagen Sie das?
Gut, jetzt ist jetzt für eine Schriftstellerin vielleicht keine wahnsinnig originelle Aussage, aber es ist trotzdem etwas, dieses Ding, dass man nur mit Worten eine Situation erträglich machen kann. Mhm. Einen heraufziehenden Tod und das Gewicht von Inkontinenzeinlagen ist ja nun irgendwie wirklich eigentlich etwas, worüber man auch Recht hätte zu klagen und dann aber daraus einen Sport zu machen, das ist ja tatsächlich wieder eine Sprachsache und die beeinflusst aber dann die Haltung und die beeinflusst dann auch die Handlungen, oder?
Ja, also das ist natürlich schon ein Sprechakt und das ist auch letztlich auch der Witz ist natürlich eine ganz wichtige Überlebensstrategie. Also das wirklich Lustige kann auch nur neben dem wirklich Traurigen existieren. Ansonsten ist das, weiß ich nicht, was es ist, jedenfalls kein Witz, sondern irgendwie was Klamaukiges, was irgendwie niemanden interessiert, so wie ununterbrochen Schlagermusik hören oder sowas. Und das ist ja auch letztlich möglich, durch Worte oder durch Wörter und aber auch durch eine Distanz. Sprache schafft ja ganz viele, nicht nur Emotionen, sondern es schafft ja auch eine Distanz zu sich selbst auch. Und okay. Dass man, wenn man Dinge benennt, Dinge wieder anders betrachten kann. Es schafft auch eine Perspektive und es schafft auch eine Räumlichkeit, finde ich.
Das heißt, ich versuche es zu verstehen, weil das, was Sie jetzt gesagt haben, hat bei mir im Kopf dann das Bild eines Traums, Sprache als Traum hervorgerufen. Dieses Ding, dass man auf einmal in der Lage ist, etwas anders zu sehen und dadurch auch irgendwie ein aufgeräumtes Verhältnis auf einmal zur Welt bekommt. Und das ist vielleicht jetzt auch, weil ich mich mit Ihnen über Ihren Roman unterhalten will und er mir so durch und durch freundlich vorkommt in dem Augenblick, weil Sie Ihren Figuren wirklich helfen wollen. Verstehen Sie, was ich meine?
Ich finde interessant, was Sie über den Traum sagen. Für mich ist der Traum eigentlich das Gegenteil von Sprache, sondern es ist für mich mehr Bild, obwohl ich auch oft in Buchstaben, also wirklich auch in Sprache träume. Deswegen finde ich es irgendwie interessant. Aber dass es eben diese Räumlichkeit auch bekommt, das ist vielleicht auch was im Schlaf passiert. Aber für mich passiert es auch beim Schreiben und beim sich Ausdenken von Sachen, auch beim Erinnern von Dingen, werden einfach Bilder und Räume geschaffen und sich Ausdenken oder auch eine Bildersprache. Also zum Beispiel bin ich niemals überrascht vom Ende oder so. Also ich habe vorher, weiß ich, wie mein Buch endet, damit ich eben auch meine Bilder vom Anfang bis zum Ende aufknüpfen kann. Also wenn ich weiß im Buch, dass jemand am Ende in einem Kieswerk verschüttet, dann kommt schon auf der ersten Seite Sand vor. Ja, also dass man eben Haltepunkte hat, in denen man irgendwie dann auch sein Bildernetz aufbauen kann. Dieser Linearität von Sprache versucht man auf diese Weise vielleicht auch ein Schnippchen zu schlagen, indem man so einen Bilderraum, so ein Netz aufbaut, was dann auch eine Räumlichkeit bekommen kann und auch eine Tiefe oder ja eine dritte Dimension. Ja. Irgendwie muss man ja versuchen, der Realität nahe zu kommen mit dem unbeholfenen Medium, was wir nun mal haben, was Sprache ist.
Unbeholfenes Medium?
Naja, Buchstabe nach dem anderen, das irgendwie zumindest.
Naja, ist linear.
Ja, genau.
Aber es ist gleichzeitig, also so wie Sie es jetzt erzählen, ist das ja tatsächlich auch etwas sehr Außersprachliches.
Genau, das ist das, was wir versuchen irgendwas mit den Büchern. Und auch als Leserin ist es das, was ich suche in Büchern. Und dass man was aufklappt und man ist in einem anderen Kosmos oder in einem anderen Raum. Das ist, glaube ich, die Erfahrung von Lesen. Und das ist genau das, was Literatur vermag.
Was ich jetzt noch sehr spannend fand, was auch etwas in mir zum Klingen gebracht hat, direkt war dieses unheimlich starke Bild, das jetzt in der Lesung nur ganz kurz vorkam, das waren die stillen Wasser.
Ah, ja.
Weil das da ein Orchester spielt, das in Wirklichkeit statt Luftgitarren halt Luftgeigen, Luftstreicher, Luftbläser, Luft irgendwas hat und dann einfach stumm vor sich hin so tut, als würde es musizieren.
Mhm. Aber gemeinsam. Und die werden auch dirigiert.
Das ist schon eine schräge Idee.
Wenn Sie es so sagen. Ich finde es schön. Ich kenne so viele Musiker, die auch irgendwann nicht mehr musizieren, weil sie sagen, ich habe früher so gut gespielt und jetzt machen meine Finger nicht mehr mit und ich kann nicht mehr so lange stehen. Und dieses Heimorchester spielt eben auch mit der Erinnerung an die Musik, die sie vielleicht mal spielen konnten oder vielleicht noch nie spielen konnten. Das ist ein bisschen auch wie Schreiben selbst, was sich auch letztlich anfühlt wie Erinnerungen oder vielleicht auch mit Erinnerung an Dinge, die so auch noch nie stattgefunden haben.
Das eben, die erinnern sich eigentlich an Stücke, die sie wahrscheinlich vorher auch nicht spielen konnten.
Ja, wahrscheinlich.
Also das heißt, das ist eigentlich nur im Stillen ist dieser Traum tatsächlich funktioniert er. Und nur für den Dirigenten, für den existieren die Stücke.
Ja, genau. Aber für die Musiker auch. Aber vielleicht haben sie nie so gespielt, wie sie jetzt glauben oder wie sie mit ihrer Erinnerung diese Musikstücke spielen. Das ist so ein bisschen wie man heutzutage Erdbeeren auch nur noch mit seiner Erinnerung essen kann.
Also jetzt haben wir gerade April, jetzt stimmt das auf jeden Fall noch.
Die Erdbeeren haben Sie jetzt geworfen.
Die Erdbeeren haben mich jetzt ein bisschen aus dem Konzept gebracht, ja. Nein, also die stillen Wasser, also ein Orchester, das im Stummen spielt. Der Arthur, der mit einem Metalldetektor über die Wiese läuft. Die Margret, die sich mit ihren 102 Jahren dann tätowieren lässt. Das sind ja alles weit auseinanderliegende Ideen, die dann in diesem Roman irgendwie alle zusammenfinden. Woher kommen die dann? Also haben Sie eine riesige Karteikartensammlung mit interessanten Figuren?
Nee, für Karteikarten bin ich nicht strukturiert genug. Dafür bin ich nicht ordentlich genug. Ich verliere Karteikarten immer. Aber ich mache mir schon Notizen und manchmal begegnen mir Dinge, also wie zum Beispiel jetzt auch die Idee mit dem Orchester, oder manchmal träume ich, und deshalb davon, tatsächlich habe ich dieses Orchester geträumt, ich muss es jetzt mal sagen, normalerweise träume ich nicht besonders aufregend, normalerweise nicht träume, dass ich Angst habe, zum Arzt zu gehen, dann träume ich davor, dass ich Angst habe, zum Arzt zu gehen. Also es ist wirklich extrem unsubtil und ich schäme mich auch manchmal dafür. Ich denke, eigentlich müsste ich viel schöner und raffinierter träumen, tue ich aber nicht. Aber während ich an einem Buch schreibe, ist es wirklich anders und dann träume ich wirklich oft lange Geschichten, und in dem Falle habe ich dieses Orchester, was Luftinstrumente spielt, habe ich geträumt. Aber das sind alles Dinge, kleine Mosaiksteine, die ich sammle über bestimmte Pflanzen, über den Schierlingswasserfenchel, der eine Rolle spielt, über die Elbvertiefung, über das Tätowieren. All das sind kleine Mosaiksteine, über die ich Notizen mache. Und von denen ich das Gefühl habe, wenn ich darüber nachdenke oder wenn ich darüber irgendwas höre, so wie die Sprache, die ein Wort hat für die Stille, nachdem der Besuch gegangen ist, dass das irgendwas in mir auslöst und irgendwas zum Schwingen bringt, und dann schreibe ich die Sachen auf. Und wenn ich dann irgendwann tatsächlich an einem Roman sitze und den Schauplatz habe und die Figuren sich langsam aus dem Schauplatz heraus kristallisieren, dann plötzlich merke ich, welche von diesen kleinen Scherben irgendwie tatsächlich in das Mosaikmuster reingehören. Und das ist ein toller Moment. Das ist einfach der schönste. Und deswegen machen wir das, glaube ich, alle. Dieser Moment, wo dann diese kleinen Dinge sich irgendwie wie aus dem Wasser zu erheben scheinen und ein Muster ergeben, das ist ein wirklich beglückender Moment. Und dann kommt eben die Arbeit.
Und macht Sie das nicht nervös? Wie bekomme ich diese ganzen Fäden zusammen?
Oh, jetzt habe ich hier. So, also
es, es gibt in dem in Ihrem ersten Buch, Der Geschmack von Apfelkernen, gibt es diese kleinen Wollknäuel, die eine Heldin da so häkelt. Und das stelle ich mir so ungefähr vor. Wie mache ich ein Textil und auf einmal ist das unstrukturiert und formlos und ich will doch irgendwas draus machen.
Ja, das ist wirklich auch sehr angstbesetzt. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Und die Angst hört wirklich auch erst auf, wenn man den letzten Punkt hinter das letzte Wort gemacht hat. Und bis dahin fühlt man sich auch ein bisschen wie so ein wahnsinniger Wissenschaftler, der irgendwie auf so einem selbst gebastelten Raumschiff irgendwie zum Mond fliegt und merkt irgendwie, dass noch während der Fahrt muss er ständig irgendwo reparieren und das irgendwie während der Fahrt bauen. Und er weiß, wenn er jetzt irgendwie anhält und noch größere Reparaturen vornimmt, dann kommt er nie wieder weiter. Und erst wenn er irgendwo gelandet ist, kann er sagen, okay, ich gehe nochmal wieder zurück und ziehe nochmal ein paar Schrauben fest.
So beim Lesen hatte ich ab und zu das Gefühl, das sind ja auch große Szenen, das sind ja auch sehr, sehr deutliche Szenen, dieses stille Orchester, die Szenen am Fluss und so weiter. Und dann habe ich das Gefühl, das ist fast wie bei einer Oper, so sozusagen so überdeterminierte einzelne Szenen, die ganz viel transportieren müssen. Aber gleichzeitig hat das Buch ja jetzt gar nichts von einer Oper.
Also ganz am Ende, eigentlich ist es für mich auch nicht irgendwie opernhaft, obwohl ich natürlich irgendwie Diven immer begrüße und unterstütze.
Das stimmt, eine Diva haben Sie ja jetzt auch als Heldin.
Ja, aber lustig, dass Sie es erwähnen, denn am Ende ist ja schon Cornelius, der ja irgendwie anfängt auch verwirrt zu werden, also der Dirigent, der irgendwie schon so ein bisschen verwirrt ist, und der sagt er...
Mit dem die Margret eine quasi lebenslange Affäre dann auch hatte.
Und der auch zum Schluss sagt, er würde gerne noch eine Oper komponieren und sie heißt Schweigeminute. Und dass sie am Ende irgendwie so eine Art, ja, ich will jetzt irgendwie auch nicht spoilern. Also vielleicht ist da irgendwas drin, aber wenn, dann auch auf eine eher unopernhafte Weise. Okay, das war jetzt irgendwie wahnsinnig kryptisch.
Es war auch eine, wahnsinnig kryptische Frage. Also von daher haben Sie da alles recht.
Okay, gut, eigentlich.
einigen wir uns auf unentschieden. Lesen Sie doch noch ein bisschen.
Okay. Ich lese ein bisschen was von Arthur, der einen Zwillingsbruder hatte, Theo. Und im Laufe des Romans wird klar, was mit Theo passiert ist. Und auch wenn Theo jetzt nicht mehr bei ihm ist oder auch nicht mehr da ist, ist er doch nie weit aus seiner Gedankenwelt weg. Und ich lese einen kurzen Abschnitt, in dem Arthur, der sehr stark engagiert ist beim Nabu und die Kröten rettet und gegen die Elbvertiefung ist, über die Natur nachdenkt und irgendwann kippt es so ein bisschen und man weiß nicht mehr genau, denkt er jetzt über Theo nach oder über den Schädlingswasserfenchel. Arthur. Er horcht den Strand ab. Manchmal fühlt er sich wie ein Arzt, der ein überdimensionales Stethoskop an einen gewaltigen Thorax hält, um festzustellen, ob da noch was atmet. Oder spricht. Der Strand ist heute besonders schlickig, aber vielleicht kommt es ihm nur so vor, weil der Schlick wegen der Wärme so stark riecht. Er kann nicht sagen, dass es stinkt, denn er mag den Geruch von nassem Sand und fauligen Pflanzen. Es riecht wie beim Tauchen. Schlick, Schlacke, Schlucken. Schlucken und Schluchzen waren einst dasselbe Wort. Die alten Sprachen sind so weise. Schleim, Schlamm, Schlimm, die Wörter sind lautmalerisch. Irgendwann wird er noch eine Wassersprache konstruieren. Sie heißt flüssisch und man kann sie nur unter Wasser sprechen. In der Schweiz kann man in allen Gewässern baden und aus allen Brunnen trinken. Schlammige Flüsse gibt es nur nach der Schneeschmelze. Aber die Flüsse sind dort natürlich auch kleiner. Nirgends gibt es Gezeiten und komplizierte Salz- und Süßwasservermischungen mit Strömungen, die halbtote Krabben aus dem Watt an die Flussufer im Inland spülen. Neulich hatte er frei und ist weiter flussabwärts gegangen, zum Kraftwerk und noch weiter. Da wächst der letzte Schierlingswasserfenchel, eine Pflanze, die nur dort leben kann, wo sie verlässlich jeden Tag für ein paar Stunden überschwemmt wird, und zwar mit Süßwasser, wo es zwar Schlick gibt, sie aber trotzdem nicht dauerhaft im Nassen steht. Das gibt es nur hier, genau an diesen paar hundert Metern Elbufer. Und auch das nicht mehr lange. Die Elbvertiefung verändert die Ufer. Das Wasser fließt schneller rein, trägt mehr vom Ufer ab. Die Pflanzen werden mitgerissen und weggeschwemmt. Er könnte heulen, wenn er an den Scheißschillingswasserfenchel denkt. Heulen. Dabei sieht das Zeug aus wie alle anderen weißen Doldendinger. Es könnte ebenso gut Giersch sein oder wilde Möhre, Bibernelle oder Bärenklau, aber das ist egal. Selbst wenn er einer anderen Pflanze aufs Haar gleicht, sozusagen wie ein Ei dem anderen, ist er trotzdem ganz anders, ein einzigartiges Wesen, das es nie wieder geben wird. Sein Tod hätte vermieden werden können. Man hätte besser aufpassen, sich mehr für ihn einsetzen müssen. Aber er ist ja immer so unauffällig und anspruchslos gewesen. Also nicht direkt anspruchslos. Natürlich war er kompliziert, weil er diese spezifischen Gegebenheiten benötigte. Aber wenn er die hatte, brauchte er gar keine große Aufmerksamkeit mehr. Er wurde überhaupt noch nicht ausreichend erforscht. Keiner kennt ihn wirklich. Und niemand kann absehen, was sein Verschwinden für Folgen haben wird. Für die empfindlichen Uferbiotope, für die Insekten, das Klima, für alle Menschen der ganzen verschissenen Welt, wenn der weg ist. Und deshalb ist er beim Nabu.
Das Kapitel kippt ja irgendwie. Mhm. Dieser Schierlingswasserfenchel, der ist ja, ja, haben Sie ja schon gesagt, auch gleichzeitig der verlorene Zwillingsbruder von Arthur. Der braucht Trost.
Ach, oder? Ich bin irgendwie gegen Trost.
Ach, wirklich?
Ich finde, Trost ist immer so ein bisschen, ich mag Ermutigung. Ich finde Stärkung und Ermutigung und finde ich wichtiger als Trost. Trost ist für mich immer so ein bisschen Abspeisen mit was und ich wünsche mir Ermutigung. Ich wünsche mir, dass meine Figuren sich gegenseitig stärken können und nicht trösten.
Womit wir jetzt eigentlich von ganz alleine bei Else Hoffer gelandet sind.
Gerne.
Also es gibt zwei Stellen im Roman, wo sie mit Feuer verglichen wird. Das ist, also sie ist die Frau, die am Anfang alles angestoßen hat. Die für Sie jetzt, glaube ich, als Autorin dieses Buch angestoßen hat. Können Sie davon was erzählen, wie es zu ihr kam?
Also ich muss ja zwanghaft täglich an der Elbe entlanglaufen und genauer an diesem Stück, in dem auch dieser Roman spielt. Das ist ein längeres Stück von Blankenese nach Rissen und wieder zurück bis zum Leuchtturm und wieder zurück. Das ist so ein bisschen, naja, schnelles Gehen gegen den schleichenden Wahnsinn. Und da komme ich eben immer an diesem römischen Garten vorbei, beziehungsweise man kommt ja nicht wirklich vorbei, man muss da schon dann auch wirklich die Treppen hochgehen und dahin gehen. Und ich finde diesen Ort wirklich besonders und verwunschen und habe daraufhin mir einfach die Geschichte dieses Gartens einmal durchgelesen und habe gesehen, dass der von einer Frau gestaltet worden ist, angeblich der ersten deutschen Obergärtnerin und eben der Gärtnerin der Familie Warburg, und hatte dann plötzlich das Gefühl, dass hier auch so eine Künstlerbiografie in dieser Geschichte auch verborgen ist und auch in diesem Park. Und Else Hoffer ist 1939, also wirklich auf den letzten Drücker mit einem der letzten Züge dann nach England ausgewandert oder geflohen und ist auch, obwohl sie immer mal wieder die Warburgs besucht hat, danach, als nach dem Krieg, als die Warburgs wieder nach Hamburg zurückgekommen sind, die waren in der Zeit in den USA, hat sie doch nie wieder beschlossen, einfach auch wieder nach Deutschland zurückzukehren, sondern ist 25 Jahre, hat sie nochmal in England als Gärtnerin gearbeitet. Und diese Frau, über die sehr wenig bekannt ist, über die habe ich sehr viel recherchiert. Ich bin in Archive gestiegen, ich bin nach London gereist, um in dem Warburg-Archiv mir in der unleserlichen Sütterlin-Schrift der Warburgs den einen Satz über Else Hoffer irgendwie nach 3 Stunden lesen, irgendwie raus, wo stand nur, Hoffi, geht's gut? Ich dachte so, okay.
Da hat sich die Mühe ja gelohnt. Ja,
aber es waren auch ein paar wirklich interessante Funde dabei, unter anderem auch der Satz, dass Else Hoffer jetzt mit ihrer Freundin, einer Blankeneser Lehrerin, zusammengezogen sei. Und da ich auch im ganzen Umfeld von Else Hoffer, sie hatte immer 5 Elevinnen zur Ausbildung, sie hatte mehrere Frauen auch der Gesellschaft, die sie zu Gärtnerinnen ausgebildet hat, verarmte Adlige. Sie hat sehr bewundert, ich habe einen Brief gelesen, den aus einem kalifornischen Archiv über eine hat sie einen Brief geschrieben an Elisabeth Jastrow, eine sehr bekannte Archäologin aus der Zeit und Historikerin. Und es war ein sehr, fast ein Liebesbrief, also ein sehr sehnsuchtsvoller Brief, mit in dem das Wort herzlich irgendwie 5-mal vorkam, obwohl er irgendwie nur eine halbe Seite lang war. Und sie hat sich eigentlich nur mit Frauen umgeben und von daher lag es für mich nahe, ihr einfach auch eine Liebesgeschichte mit einer Frau zu geben. Und zwar mit Johanne, der Mutter von Margret. Die Johanne ist Lehrerin und deswegen muss sich auch Margret immer in den römischen Garten fahren lassen, um sich einmal an diese Erinnerung von Johanne, auch sich vielleicht für ihre Mutter zu erinnern, die bei dem Hamburger Feuersturm ums Leben kam, also wirklich ausgelöscht wurde, die ganze Straße wurde ausgelöscht, und muss diese Geschichte noch einmal rekapitulieren, muss sie sich noch einmal vielleicht auch zusammenreimen, zusammen recherchieren, und dafür musste ich eben sehr viel mehr über Else Hoffer recherchieren, als ich dann am Ende gebraucht habe.
Es ist schon spannend, dass Sie sozusagen an einer real existierenden Figur, Else Hoffer, dann auf einmal dieses ganze Tableau aufbauen. Und Else Hoffer übernimmt ja tatsächlich im Roman die Mitte. Die mittleren Kapitel sind sehr stark von ihr geprägt. Mhm. Und drumherum ist dieses ganze, keine Ahnung, diese matrilineare Dynastie, diese Dynastie von Johanna, die dann Margret bekommt. Sie müssen die Männer immer abräumen. Also ihr Mann stirbt dann, und weil er betrunken sich den Kopf aufschlägt. Margrets Mann stirbt, als er mit beiden Beinen ins gleiche Hosenbein steigt.
Naja, der ist halt schon alt auch. Also ich werde nicht abgeräumt. Aber nicht jeder schafft es, 102 zu werden, Herr Wasner.
Aber den Sohn lassen sie dann nach Australien ziehen. Mhm. Also die Frauen müssen schon irgendwie so ein bisschen allein sein.
Das stimmt, aber der Sohn hat tatsächlich immer noch mehr zu sagen als die Mutter zum Beispiel von Luzi. Also die Mutter von Luzi Brisco ist ja noch weiter weg. Aber ich wollte tatsächlich auch, in diesem Fall habe ich diese ganze mittlere Generation rausgeräumt, um ihren schrecklichen Ausdruck zu benutzen. Und weil ich tatsächlich in diesem Falle war mir dieses Verhältnis von Großmutter und Enkelin so besonders wichtig. Ich finde, es ist ein besonders inniges und trotzdem auch sehr vorsichtiges Verhältnis. Manchmal sieht man seine Großmütter ja gar nicht so wahnsinnig viel und kennt sie gar nicht so gut. Und trotzdem gibt es eben dieses sehr enge Band zwischen Enkeln oder Enkelin und Großmutter. Und was sehr Vorsichtiges hat und zugleich Inniges. Und das war mir in diesem Roman wichtig. Und wenn man dann noch diese mittlere Generation, die dazwischen, also zwischen den Schwiegermüttern oder Müttern und den Töchtern ist, die mischen sich dann viel zu sehr ein, sind an beiden zu nah dran und stören.
Das Tätowieren, wie kommt das in den Roman? Also das ist so eine schräge Idee, vor allem, weil dann am Ende das Ganze... Altersheim, hätte ich jetzt fast gesagt, die ganze Seniorenresidenz.
Ja, im Keller in der leeren Praxis der Fußpflegerin ist dann ein Pop-up-Tattoo-Studio.
Also es gibt wirklich viel zu entdecken in dem Roman. Man kann sich darauf freuen. Wir spoilern jetzt nichts. Das ist immer nur geteasert, nennt sich das, glaube ich, heutzutage.
Ich finde, warum nicht? Also ich habe viel Zeit in Seniorenwohnheimen verbracht und in Seniorenheimen. Und da sind viele tätowierte Menschen, Pflegerinnen und Pfleger. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es sehr schön wäre. Und wahrscheinlich, wenn die nächste Generation in die, dann gibt es auch viele tätowierte alte Menschen, also irgendwie demnächst in den Altersheimen. Und ich finde, es liegt total nahe, dass man mit Fußpflege und Friseur, dass man auch ein Tattoo-Studio in so einer Seniorenresidenz aufmachen könnte. Und es kommen ja auch immer wieder Leute, die sich dafür interessieren. Und für mich ist aber Tätowieren wie ein weiteres Medium, um Geschichten zu erzählen.
Das, was sich die Bewohner dann so aussuchen, ist ja dann immer so wie so eine Selbstkennzeichnung.
Aber das ist es ja. Ich glaube, das ist das, was Tattoos ja auch sind. Also Menschen tätowieren sich auch Geschichten ein. Ich muss mich sehr beherrschen, nicht Leute an der Kasse zu fragen, erzähl mir die Geschichte von diesem Bild. Es ist ja schon auch eine nach außen getragene Geschichte. Das sind Verluste, die auf diese Weise gekennzeichnet werden. Oder Geburten oder Veränderungen im Leben und besondere Einschnitte, die man innerlich vielleicht fühlt und die man auf diese Weise sich unter die Haut ritzen lässt.
Wie ist denn das an der Kasse? Trauen Sie sich, Leute darauf anzusprechen? Ich tue mich da immer total schwer.
Ich mich auch. Wenn hinter mir keiner ist, frage ich manchmal.
Man hört da schon gute Geschichten, oder?
Man hört tolle Geschichten und ich finde es auch immer schön, dass viele Leute auch wirklich sich freuen, wenn man sie fragt. Also die letzte, die ich gefragt habe, hat gesagt, sie wäre gerade 18 geworden und endlich, ihre Mutter hätte es ihr nie erlaubt und sie hätte sich jetzt endlich. Es ist ja auch das Markieren einer Entwicklung und einer Unabhängigkeit.
Es sind ganz oft unheimlich positive, auch kraftgebende Erzählungen von Befreiungen, die da stattgefunden haben.
Das ist ja auch, was Luzi ihrer Großmutter erklärt, dass es auch manchmal auch so ein Gegenentwurf ist zu einem Blick, den man bekommt, dass man einfach sozusagen mit seinem Tattoo zurückguckt und sagt, komm klar.
Aber Margret lässt sich dann den römischen Garten tätowieren.
Ja, und die Elbe, Flusslinien.
Das ist schon relativ viel.
Ja, es ist ein ganz großes Tattoo. Aber sie hat einen sehr feinen Strich. Also es ist ein sehr spinnenwebartiges, ganz feines. Es ist nicht so ein fettes Seemannstattoo, sondern es kommt raus, dass es wenig Schatten hat und so einen ganz, ganz, ganz feinen Strich, so ein Feinlein-Tattoo.
Hoffen Sie eigentlich drauf, dass der Roman verfilmt wird?
Nee.
Aber das würde man schon gerne irgendwie eigentlich sehen, wie das dann umgesetzt wird.
Ich will es nicht sehen. Nee, ich möchte, dass die Leute das in ihren Köpfen sehen. Und jeder sieht das, sieht was anderes. Und ich möchte nicht, dass es dann ein einziger Regisseur bestimmt, wie man es sehen soll. Also wenn jetzt die Coen-Brüder fragen...
Dann würde ich aber auch auf die Barrikaden gehen, wenn mir das dann zu Ohren käme. Hagener lehnt die Coen-Brüder ab.
Also ich bin bestimmt korrumpierbar, ganz sicher.
Wie ist denn das mit dem, also der Geschmack von Apfelkern war ein weltweiter Erfolg als Buch. Ich rede jetzt gar nicht über den Film, sondern haben Sie sich danach befreit gefühlt, jetzt machen zu können, was Sie wollten? Oder fühlen Sie sich seitdem mit einem neuen Buch dann so ein bisschen unter Druck, danach legen zu müssen?
Also eine Mischung aus beidem. Eigentlich hatte ich auch das Gefühl, mein Verleger von Kiepenheuer und Witsch ist ein wunderbarer Verleger gewesen. Dann er hat gesagt, okay, nach den Apfelkernen, ab jetzt kannst du auch nur noch dadaistische Experimentalromane schreiben.
Verkauft sich alles.
Und wir nehmen dich. Ja. Jetzt sehe ich schon die angstgeweiteten Blicke. Ja, genau. Ich sehe die angstgeweiteten Blicke der Kiwi-Leute in der ersten Reihe. Aber also es hatte schon auch eine Befreiung, dass ich auch das Gefühl hatte, ich bin ja eher auch eine Spätberufene gewesen. Also ich habe ja nicht jetzt mit 20 meine ersten Romane geschrieben, sondern mit 40. Und ich fand es dann irgendwie angemessen, dass ich jetzt nicht mich irgendwie von irgendwelchen Kleinkunstfestivals irgendwie dann hocharbeiten muss, sondern dass ich dann irgendwie gleich da anfangen kann, wo ich mich nicht irgendwie schon zu Hause gefühlt habe, aber wo ich dachte, das ist okay, auch jetzt irgendwie von dem, was ich auch davor gemacht habe, und dass ich irgendwie das Gefühl hatte, sofort ernst genommen zu werden, das fand ich toll und das fand ich auch befreiend. Aber natürlich wächst auch der Druck, und ich habe vielleicht auch was sehr Protestantisches, dass ich dann auch denke, ich habe Erwartungen nicht erfüllt, wenn es danach dann nicht mehr so brummt oder so. Aber die Apfelkerne verkaufen sich nach wie vor, und es ist auch schön, da auch so eine Kontinuität zu haben, dass es die noch gibt und dass sie nach wie vor wild plagiiert werden und auch vom Cover her. Ja. Und das ist immer noch irgendwie ein schönes Gefühl, und ich liebe die auch und die gehören zu mir, und das ist letztlich ja auch mein Tattoo-Ersatz. Also ich könnte das heute nicht mehr so schreiben, aber ich finde es genau richtig für die Zeit, also dass es das war,
so,
was es war.
Apfelkern-Tattoo stechen zu
lassen? Nee, ich muss mich ja nicht tätowieren lassen. Ich habe ja die Bücher. Das ist ja das, mein Medium ist das.
Vielen Dank. Sie hörten das Lesenswertgespräch auf SWR Kultur. Ich bin Alexander Wasner und wir haben hier im gut besuchten Saal des Arp-Museums die Schriftstellerin Katharina Hagener zu Gast gehabt mit ihrem neuen Roman Flusslinien, der bei Kiepenheuer und Witsch erschienen ist. Vielen Dank.
Danke fürs Kommen. Tausend Dank.